Ich wollte erst mal mich bedanken. Es sind sehr viele Geschwister heute auf mich zugekommen und haben mir nochmal Zuspruch gegeben, haben gesagt, dass sie für mich gebetet haben in der letzten Zeit. Und das ist einfach schön zu wissen, das ist sehr beruhigend. Vielen Dank dafür. Und ich würde noch gern zu Anfang beten und dann legen wir los. Vater, öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ja, der Sommer oder eher der Herbst, es war ja so, es ist ja so ein richtig schöner Herbst, es ist einfach so richtig sonnig, man ist gerne draußen. Und ich habe letztens in einer TV-Show gesehen, dass sie den Sommer und den Herbst, dass man den jetzt Serbst nennt. Fand ich irgendwie ganz lustig. Und der Sommer, der war ja irgendwie, der war ja sehr heiß dieses Jahr. Und vielleicht hat der ein oder andere bei sich zu Hause Obst oder Gemüse angebaut. So eine Art Hobbygärtner. Und die Frage ist, ist man abhängig davon, was man im Garten anbaut, besonders wie hier in Deutschland? Ich würde sagen, eher nicht. Weil wenn im schlimmsten Fall auch alles kaputt geht, dann ist der Supermarkt in der nächsten Ecke nicht weit und wir können uns alles kaufen, was wir möchten. Und irgendwie als Verbraucher kann uns das ja egal sein, welches Wetter war oder wie die Ernte ist. Wir haben ja alles da. Aber was wäre, wenn die Ernte ausfallen würde, die Preise steigen und die Supermärkte nicht mehr so voll sind? Ich habe mich gefragt, sind wir wirklich so unabhängig, was das angeht? Und für mich oder für meine Generation ist das alles gar nicht mehr so greifbar. Ich bin so groß geworden, dass die Kühlschränke immer voll waren, dass ich immer ins Geschäft gehen konnte und da war alles. Aber ich glaube, hier sitzen noch viele, die das anders kennen, die abhängig waren von der Ernte, die darauf gewartet haben, dass man, wofür man so lange gearbeitet hat, das endlich ernten kann. Und das hier ist jetzt keine Erntedankpredigt oder so, das war ja letzte Woche. Aber in unserem heutigen Text hatte das Volk Israel sehr schwierige Umstände mit ihrem Ertrag, mit ihrer Ernte. Und sie wollten Gott nicht das geben, was ihm zusteht. Und da herrschte ziemlich Chaos. Aber bevor wir uns mit dem Predigttext beschäftigen, müssen wir einmal zurück in 2. Mose 20. Gott hat hier einen Bund mit seinem Volk geschlossen, mit dem Volk Israel. Und wenn man einen Bund schließt, dann ist man vereint. Heutzutage schließen wir auch noch Bündnisse, zum Beispiel den Bund der Ehe. Zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden, das ganze Leben zusammen verbringen und man ist vereint. Und Gott macht das mit den Israeliten. Gott und Israel, die sind vereint. Und Gott hat seinem Volk auch Regeln und Ordnung gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und das steht in 2. Mose 20, Vers 5. Das können wir einmal gemeinsam lesen. Achso, muss ich erstmal anmachen. Das können wir einmal gemeinsam lesen. Da steht, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und das Volk Israel, wie sie so sind, sagen mit großer Begeisterung, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dann die Antwort dem Herrn. Ja, und dieses alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun, das hat nicht lang gehalten, weil als Mose dann auf dem Berg Sinai war, um dort mit Gott zu sprechen, hat sich das Volk in der Zeit ein goldenes Kalb gebaut und das angebetet. Das Volk Israel hat Gott häufig zornig gemacht und sehr häufig enttäuscht. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext, zu Maleachi, weil da herrschte nämlich ziemlich Chaos. Und Gott sendet Maleachi, den Propheten, zu dem Volk Israel. Also Maleachi, der war ein Prophet. Und ein Prophet, der war das Sprachrohr Gottes. Gott hat durch diesen Menschen zu dem Volk gesprochen, um seinen Willen zu verkündigen. Und die Textstelle können wir auch gemeinsam lesen. Ich bin nicht so gut in Präsentationen machen, deswegen habe ich euch einfach nur die Bibelstellen abgeschrieben. Ganz schlicht, aber ich denke, das reicht. Lasst uns das zusammen lesen. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen. und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und durch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtbar bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Wenn man den Text liest, dann ist es beim ersten Lesen ziemlich schwer zu verstehen. Also wir müssen wissen, Israel kam aus der Gefangenschaft, aus dem Exil. Das Heiligtum Gottes, also der Tempel, wurde zerstört. Und sie fingen mit dem Wiederaufbau des Tempels an und der Tempel wurde ca. 515 vor Christus fertiggestellt. Israel stand unter der politischen Verwaltung Persiens. Zu der Zeit gab es viele Plagen, die Ernten fielen schlecht aus, sie hatten wenig zu essen und die Umstände für das Volk waren nicht einfach. Und nun kommt der Prophet Malachi, um das Volk Israel zu neuer Bundestreue zu bewegen. Denn sie sind von den Ordnungen und Geboten Gottes abgewichen. Und im Alten Testament gab es sozusagen einen Fluch und ein Segensprinzip. Das bedeutet, wenn ihr Gott gehorsam seid, dann gibt es Segen. Wenn ihr Gott ungehorsam seid, dann bringt das Fluch. Und Malachi sollte sie dazu bewegen, sich wieder neu auf Gott auszurichten, nicht auf die schwierigen Umstände zu schauen, sondern allein auf Gott. Und schwierige Umstände sind oft der Grund, warum wir hier in Deutschland nicht mehr auf Gott schauen können. Das treibt uns weg von ihnen. Man denkt sich so, wenn nicht alles so schwer wäre, dann wäre meine Beziehung zu Gott auch ganz anders. Aber schwierige Umstände können uns auch gerade in die Abhängigkeit Gottes treiben. Ich habe von einer Frau gelesen, die ich wirklich sehr schätze und ich denke, ihr kennt ihren Namen oder habt ihren Namen auch schon mal gehört. Und das ist Corrie ten Boom. Und Corrie ten Boom, es war im Zweiten Weltkrieg und die Nazis kamen nach Holland. Und bevor die Nazis kamen, hatte sie Zeit mit ihren gläubigen Geschwistern. Sie sangen zusammen, sie haben gebetet, sie haben gegessen, haben gesungen und irgendwie, als die Nazis das Land übernommen haben, wurde es ganz ungemütlich in dem Land. Corrie ten Boom und ihre Freunde, die spürten auf einmal diese Kälte und Finsternis, die in das Land hineinbrach, als die Nazis es übernommen hatten. Und ihr fiel auf, dass auf einmal immer mehr Juden verfolgt wurden. Das war übel. Und weil immer mehr Juden verhaftet wurden, kam Corrie und ihre Familie auf die Idee, vielleicht können wir ja Juden bei uns zu Hause aufnehmen und sie verstecken. Und eines Tages stand die Geheimpolizei vor der Tür, also die Gestapo, und Corrie und ihre ganze Familie wurden wahrscheinlich verraten. Und die Geheimpolizei fand die Juden bei ihnen zu Hause und sie wurden verhaftet. Die Familie kam ins KZ und Corrie ten Boom schaute trotz schweren Umständen auf Gott. Sie hatte wenig zu essen, es waren Flöhe in der Baracke, fiese Soldaten. Harte Arbeit im KZ, es war kalt und ungemütlich, aber sie wollte Gemeinschaft mit Gott. Es war ihr wichtig. Sie schmuggelte Bibeln in Konzentrationslager und sie überlebte es. Und die anderen Mitgefangenen konnten aufgrund der Flöhe, konnten sie sich zusammensetzen mit Corrie ten Boom und konnten zusammen die Bibel lesen. Es war ihr so wichtig, trotz dieser Umstände einfach Zeit mit Gott zu haben, Gemeinschaft zu pflegen. Und sie war Gott dankbar. Und sie hatte ein Herz, was voll und ganz Gott gehörte. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich dachte für mich, ein Herz, was voll und ganz Gott gehört. Sie wusste ganz genau, dass Gott sie liebt und Gott mit ihr ist. Dem Volk Israel war das häufig nicht so bewusst. Sie machten oft ihr eigenes Ding und besonders dann, wenn die Zeiten schwer waren. Und Gott ist und bleibt derselbe in guten wie in schlechten Zeiten. In Vers 6 und 7 lesen wir, Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, aber ihr seid von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich will mich zu euch kehren. Das sagt Gott zu seinem Volk. Und Gott ist ein beständiger Gott. Wie wäre es nur, wenn Gott ein launischer Gott wäre? Heute so, morgen so. Es wäre nur sehr wenig Verlass auf Gott. Und ich glaube, das Vertrauen zu Gott würde schwierig werden, wenn er immer willkürlich handeln würde, so wie es ihm gerade passt. Aber Gott ist liebend, beständig und treu. Und das steht auch im Psalm 33, 4-5. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll Gnade des Herrn. So ist Gottes Wesen. Gottes Wesen ist beständig, treu und liebend. Leider wird in diesem Text deutlich, dass wir Menschen diejenigen sind, die untreu und unbeständig sind. Es wird an Israeliten deutlich, aber auch an jedem anderen Menschen. In Römer 7, Vers 18, da lesen wir: Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Gott ist gut. Gott ist ein gerechter Gott. Er kann uns neu machen, wenn wir uns auf ihn ausrichten und uns auch verändern lassen wollen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir Gott brauchen. Und Gott spricht in diesem Text: Kehrt um zu mir, dann will ich mich zu euch kehren. Gott ist derjenige, der die Sünde aufdeckt, um sie zu heilen. Bekehrt euch zu mir, ein Aufruf an sein Volk. Ihr sollt euch abkehren von euren falschen Wegen, von eurem Unglauben, von eurem Stolz. Kehrt euch hin zu mir, ich bin da. Es wird ganz deutlich für das Volk Israel, die Umkehr ist möglich. Doch die Menschen, so wie wir sind, stellen nur die Gegenfrage: Worin sollen wir umkehren? Oder warum sollen wir denn umkehren? Sie sehen keinen Grund dazu, umzukehren. Israel meinte, von seiner Abwendung von Gott gar nicht zu wissen. Aber Gott antwortet ihnen. Und Gott sagt: Darf ein Mensch Gott berauben? Denn ihr beraubt mich. In Vers 8 sagt er das. Israel wird der Betrug von Gott vorgeworfen, im Zehnten. Das bedeutet, den Zehnten zu geben, also 10% von seinem Betrag oder seinem Ertrag, den man verdient aus Dank und Anerkennung und auch aus Verpflichtung an den Schöpfer, der uns versorgt oder der das Volk versorgt. Und das hat alles mit der Herzenshaltung und der Einstellung zu tun und die stimmte bei den Israeliten nicht. Die Israeliten bringen immer weniger, als sie bringen müssten. Sie kennen das Gesetz genau, aber sie erfüllen es nicht. In den vorherigen Zeilen konnten wir lesen, dass die wirtschaftliche Lage wahrscheinlich nicht gut war und dies auch ein Hindernis gewesen sein könnte, dass sie so wenig gegeben haben. Aber das war keine Entschuldigung, weil Gott selbst fühlt sich hier als der Beraubte. Würden die Israeliten ihm das geben, was ihm zusteht, dann würde Gott als Gegengabe Segen geben, weil er es ihnen verspricht. Und hier, glaube ich, ist das größte Problem unser menschliches Denken. Das ist das größte Hindernis. Es fällt uns schwer, Gott zu vertrauen. Gott fordert von seinem Volk, trotz schlechter Ernte, schwierigen Umständen, dass sie ihm vertrauen und ihm das geben, was ihm zusteht. Und das ist für das Volk ein ziemliches Glaubenswagnis. Gott will, dass das Volk ihm vertraut. Gott möchte Vertrauen von den Menschen, die an ihn glauben. Und Gott möchte eine Abhängigkeit in uns bewirken zu ihm. Und wenn das Volk umkehrt von ihrem falschen Denken und anfängt, dem Herrn zu gehorchen und zu vertrauen, dann sagt Gott: Ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen herabschütte im Übermaß. Bezogen auf diesen Text, Fenster des Himmels öffnen werde, kann man verstehen, dass Gott Regen kommen lassen wird. Es war nämlich dürres Land da. Aber das bedeutet nicht nur Regen, sondern auch Segen herabschütte. Fruchtbare Felder, Weinberge, gute Ernten, dass da etwas wächst, das möchte Gott. Und nicht nur materieller Segen, sondern auch geistlicher Segen, dass sie Gott vertrauen können, dass er sie versorgt, das möchte Gott. Und jeder auch, der hier sitzt, muss in sein Herz schauen. Aber vielleicht findet man sich in dem Volk Israel wieder. Gott ist da, aber wir wollen Gott nicht das geben, was ihm zusteht. Wir wollen Gott nicht die Kontrolle geben. Und ich glaube, darin liegt vor allem Satans Strategie, dem Volk einzuflüstern: Ruft ihn nicht an. Ist alles gut so, bittet ihn nicht. Verlasst euch nicht darauf, dass Gott große Dinge tut. Ihr schafft das alleine. Macht genau weiter so. Wenn ihr euch auf eure Klugheit und auf eure Kraft verlasst, macht weiter so. Tatsache ist, dass Satan keine große Angst vor unseren menschlichen Bemühungen hat, aber er weiß, dass es schwierig werden wird, die Menschen zu verführen, auf falsche Wege zu führen, wenn wir unsere Herzen zu Gott erheben. Und David schreibt im Psalm 4, Vers 4, seht doch ein, der Herr tut Wunder für alle, die ihm die Treue halten. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Das war Davids Einstellung, das war seine spontane Reaktion, vor allem seine Strategie im Kampf. Es war ihm völlig egal, welche Waffen die Philister hatten. Gott wird uns den Sieg schenken, wenn wir zu ihm rufen. Diese Einstellung hatten die Israeliten nicht. Sie glaubten nicht daran, dass Gott sie reich segnen möchte, wenn sie von ihren falschen Wegen umkehren. Und wie sieht unsere Haltung gegenüber Gott aus? Glauben wir daran, dass Gott uns fruchtbares, gesegnetes Land schenken möchte, damals wie heute? Gott spricht in Vers 11, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. In Vers 11 kündigt Gott den Zusammenhang mit dem Segen an, dass er den Fresser bedrohen wird. Um was handelt es sich, wenn hier von dem Fresser gesprochen wird? Das lesen wir in Joel 1, Vers 4. Da steht nämlich, was die Raupe ließ, fraß die Heuschrecke. Was die Heuschrecke ließ, fraß der Hüpfer. Was der Hüpfer ließ, fraß der Springer. Also gemeint sind damit Insekten, die dem Erdboden nicht gut tun, die dort nichts wachsen lassen. Gott will, dass es dort fruchtbar wird. Gott will, dass dort etwas wächst. Und Gott möchte auch, dass der Glaube an ihn Früchte trägt, dass der Weinstock nicht fruchtleer bleibt, sondern Früchte hervorbringt. Und deswegen sagt Gott so oft zu seinem Volk, kehrt um zu mir. Es ist immer möglich. Gott hat genug Macht, um unsere Einstellung, unsere Haltung ihm gegenüber zu verändern. Und wenn wir merken, wow, ich bin zu schwach, ich schaff's nicht zu glauben oder zu vertrauen, dann hör damit nicht auf. Weil Gott ist in den Schwachen mächtig, in den Menschen, die ehrlich vor seinen Thron kommen, in demütiger Haltung und sagen, wie dringend sie Gott brauchen. Nicht fragen das Volk, was habe ich denn falsch gemacht oder was soll ich denn anders machen, sondern Gott, ich brauche dich, veränder meine Haltung. Mach mich abhängig von dir. Ich glaube, wenn wir unsere Schwäche vor Gott bringen, gibt ihm das Raum, seine gewaltige Macht an uns zu zeigen. Und wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht, dass die Menschen umkehren sollen von ihren falschen Wegen, von ihrem falschen Denken, damit Gott größer werden kann in dem Leben, die an ihn glauben. Und ich würde sagen, viele, die hier sitzen, sind umgekehrt und suchen den Willen Gottes. Und vielleicht hält man sich an die Satzungen und Gebote, die Gott uns gibt. Und das ist sehr gut, weil Gott hat seinem Volk gesagt, dass sie ihn berauben in dem Zehnten und dass sie oft weniger gegeben haben. Und dann habe ich mich gefragt, okay, das ist jetzt der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Wir haben den neuen Bund. Wir haben Jesus Christus. Und inwiefern ist es noch relevant, 10% von dem zu geben, was die Israeliten geben mussten? Ist es überhaupt noch relevant, 10% zu geben? Und ich glaube, die Antwort ist, heutzutage ist es viel, viel mehr als 10%. Wir sagen nämlich zu Jesus, ich gehöre dir, du hast mein Herz. Das heißt, nicht nur 10% von mir gehören dir, sondern mein ganzes Leben. Was ist das für eine Aussage? Und das heißt, du hast Zugriff auf mein Geld, auf meine Freizeit, auf die Bereiche in meinem Leben. Und in welchen Bereich in unserem Leben können wir Gott nicht geben? Frag dich das mal und komm damit zu Gott. Weil Gott will dir nah sein und Gott will dich segnen, wenn du ihm dein Herz voll und ganz gibst. Und wisst ihr, was Gott liebt? Wenn wir ehrlich vor seinen Thron kommen, wenn wir ihm wirklich sagen, was in unserem Herzen vor sich geht. Und du bist Gott richtig wichtig. So wichtig, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde gegeben hat, weil er nicht wollte, dass wir hier verloren gehen. Und Jesus Christus, der gab nicht nur 10% für uns. Der war König im Himmel und kam als Mensch auf die Erde und ist für uns gestorben. Und das sind nicht nur 10%, das sind 100%. Und wie viel wollen wir für Gott und sein Reich geben? Vielleicht sollten wir uns lösen von den Dingen dieser Welt, die uns einnehmen, unsere Sicht vernebeln. und uns in die Abhängigkeit des Vaters begeben. Und ich glaube, Abhängigkeit ist da, wo ich Gott dankbar bin für das, was ich habe, weil ich weiß, dass er derjenige ist, der alles gibt und von dem alles kommt. Und das geht auch weit über Lebensmittel hinaus. Und wir sollten nicht so durchs Leben gehen, als ob alles selbstverständlich wäre, weil das macht undankbar. Und ich glaube, jeder hier hat genug Grund zum Danken. Allein Jesus ist ein Grund, jeden Tag aufs Neue unendlich dankbar zu sein. Und ich hab mir überlegt, für meine Familie, für meine Freunde, für all das, was der Herr mir gibt, dafür, dass ich eine Wohnung habe, dass ich Essen habe, dass ich eine Arbeit habe, dafür, was der Herr mir gibt, dafür kann ich dankbar sein. Und der Herr versorgt uns, alle, die wir hier sitzen. Und das können wir ihm sagen. Und ich möchte dir sagen, dass wenn du Probleme hast, dein Leben wirklich ganz Gott zu geben, dann halte dein Herz nicht verschlossen, sondern öffne dein Herz. Weil Gott möchte in unserem Leben, dass wenn da dürres Land ist, er möchte, dass da fruchtbares Land wächst, wo viel wachsen kann und wird, wenn wir Gott darin arbeiten lassen. Amen.